Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Mira Andreeva schafft quasi ein historisches Doppel nach Dubai und gewinnt auch Indian Wells. Jack Draper gewinnt seinen größten und dritten Titel in seiner Karriere. Insgesamt waren es 14 wilde Tage, die wir in Indian Wells erlebt haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben uns jetzt 3 Wochen lang nicht gesehen. Es war in der Woche nach Doha war dann Dubai bei den Frauen, da hat Mira Andreeva gewonnen und jetzt seitdem die letzten 2 Wochen waren Indian Wells. Wir müssen, bevor wir auf das sportliche Geschehen zu sprechen kommen, müssen wir noch eine Geschichte ansprechen und das ist wie immer die Bedingungen in Indian Wells. Es gab vor dem Turnier gab es die große Nachricht, dass Indian Wells einen neuen Hersteller als für den Platz hat. Lakehold, der Hersteller, der auch die US Open Plätze bestückt und die ja in den letzten Jahren wirklich durch eine enorme Geschwindigkeit für Aufsehen gesorgt haben. Der wurde jetzt verlegt dort in Indian Wells. Und man hat so ein bisschen die Spieler vorher und die Spielerinnen vorher gehört und hat gesagt, wie ist es denn jetzt? Und die einen haben gesagt, es ist schneller, die anderen haben gesagt, es ist gleich so. Am Ende können wir, glaube ich, sagen, es war fast wie immer, oder?
Ja, die Bedingungen in Indian Wells sind natürlich auch sehr dominant. Also das ist jetzt nicht überall so, aber ich habe das Gefühl, das ist einer der Tourstops, wo die äußeren Bedingungen fast noch mehr dominieren oder noch wichtiger sind als die Bedingungen des Platzes. Und das ist halt wirklich diese Wüste, die bestimmt, wie es aussieht. Und ich meine, jetzt hatten wir es ja noch ungewöhnlich, dadurch, dass relativ viel Regen war, es wirklich kühl war. Und dadurch ist es ja generell ein ungewöhnliches Turnier. Und jetzt hatte ich das Gefühl, es hat am Ende, hat es überhaupt einen Unterschied gemacht? Also vielleicht kann man einen akademischen Unterschied am Ende finden, aber ich habe jetzt nicht wirklich einen aus der Ferne sehen können.
Die Geräusche bei Philipp im Hintergrund, die bitten wir zu entschuldigen. Da ist im Moment vor dem Haus ein bisschen Party, das tut uns leid, aber wir machen hier weiter, Profis, wie wir sind. Nee, ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gemacht hat. Wir haben, und das können wir ja immer wieder sagen, wir haben so diese knochentrockene Wüstenluft, die hat so ein bisschen die gleichen Bedingungen wie zum Beispiel die Höhe. Das heißt, der Ball fliegt sehr schnell durch die Luft und dann kommt er auf einem Boden auf, der relativ rau ist, so. Am Ende kann man sich vorstellen, vielleicht wie so kleine Widerhaken, die auf dem Boden sind. Also der Boden ist wirklich nicht glatt. Und dann stoppt der Ball ab. Und so gibt es dann Timing-Probleme. Wir sprechen nachher noch über Alexander Zverev, der ein prominentes Opfer dieser Timing-Probleme war. Aber prinzipiell ist es eine Geschichte, die wir in den letzten Jahren genauso erlebt haben. Es ist auch ein Indikator dafür. Wir haben in diesem Jahr ein paar gute Matches erlebt. Aber ich habe vor dem Turnier gab es die Diskussion, ja, gab es denn 3 oder 5 wirklich bemerkenswerte Matches in der Historie von Indian Wells? Und dann habe ich nochmal überlegt, an welche ich mich erinnere. Damals Kerber gegen Andreescu, fand ich sehr, sehr lustig, diese Geschichte, wo Kerber dann hinterher gesagt hat, du bist so eine Drama-Queen. Federer gegen Kyrgios ein Jahr, wo Federer dann auch gesagt hat, so ein bisschen der Zirkus. Aber das sind dann ja auch wieder die Umstände von außen, an die man sich dann erinnert. Aber so richtig viele großartige oder auch nach 20 Jahren erinnerungswürdige Matches hat man noch nicht erlebt in Indian Wells.
Federer del Potro fällt ja mir noch ein. Ja. Und bestimmt irgendwelche Sachen aus den 90ern, die jetzt nicht so ganz vorne in meiner Erinnerung sind. Aber man muss sagen, Indian Wells macht es natürlich schon sehr geschickt mit seinem Tennis Paradise. Ich weiß gar nicht, ob es so paradiesisch vor Ort ist. Ich glaube, es ist eine tolle Gegend. Ich weiß auch nicht, ob du schon mal in der Wüste gewesen bist. Aber Wüste kann halt auch echt ganz schön anstrengend sein.
Ja, ich war noch nie da, deswegen da kann ich nichts zu sagen. Ja,
mein Vater ist in der Wüste geboren worden, daher bin ich schon öfter in der Wüste gewesen. Und Wüste kann ja auch so viel anders sein als Sanddünen, sondern ist häufig das, was man in Indian Wells erlebt.
Also, das sind die Bedingungen, die wir dort vorgefunden haben und deswegen sind diese Beobachtungen, die wir gemacht haben in der letzten Zeit, vielleicht auch gar nicht so richtig auf die restliche Hartplatzsaison, die wir jetzt noch erleben, bis zur europäischen Sandplatzsaison und dann nach Wimbledon wieder erleben. Vielleicht sind diese Sachen gar nicht so richtig drauf anwendbar, weil wir so wirklich spezielle und einzigartige Bedingungen haben. Weil das Gleiche haben wir ja nicht in Miami. Das ist ja nicht das Gleiche.
Ist es nicht. Und ich meine, das ist jetzt ja so der Abschluss der Hartplatzsaison, die wir seit dem letzten Juli im Endeffekt erlebt haben. Und da würde ich jetzt kein großes Gewicht reinlegen für das, was ab April oder so passiert.
Damit gehen wir dann rüber zu den Frauen, die in den letzten zwei Wochen gespielt haben. 128er Feld beziehungsweise 96 Spielerinnen, die Top 32 gesetzten, waren hier mit einem Freilos ausgestattet. Und wir können sagen, dass Mira Andreeva ihre Traumwochen ja quasi vergoldet hat mit ihrem Sieg hier in Indian Wells. Sie hat nicht nur Aryna Sabalenka im Finale besiegt, sie hat auch vorher Iga Świątek besiegt in einem fantastischen Halbfinale, hat vorher gegen Elina Svitolina gewonnen und dann davor gegen Elena Rybakina. Und wem das bekannt vorkommt, dem sei gesagt, es ist der gleiche Weg in den letzten vier Runden gewesen wie der von Madison Keys bei den Australian Open. Auch die musste hintereinander Rybakina, Svitolina, Świątek und Sabalenka besiegen. Mira Andreeva ist im Moment auf einem derartigen Hoch und auf einer derartigen Welle des Erfolgs reitend. Sie wird Rückschläge haben, sie ist 17 Jahre alt, das wird nie ausbleiben. Aber das, was sie an Tennis zeigt in diesen Wochen, das ist etwas, wo wir sagen, das ist kein Zufall und da kommt was Großes auf uns zu.
Ja, im Endeffekt die Leistungssteigerung, über die wir in Dubai schon gesprochen hatten, die hat sich hier fortgesetzt. Da hat man rausgestrichen, sie hat unglaublich gut serviert in Dubai. Das ist ihr hier wieder gelungen. Und sie hat genug Power in den Grundschlägen gehabt. Also Power hatte sie immer. Aber sie ist von der Tendenz her sicherlich eher eine Spielerin, die absorbiert als dominiert. Und ich würde sagen, das ist hier auch der Fall gewesen. Aber der Aufschlag ist im Moment wirklich Top 5 in der Welt. Der Rückschlag sowieso. Und das, was wir dann jetzt gesehen haben von der Grundlinie, das war halt wirklich ziemlich bis sehr beeindruckend. Und gerade diese vier Spielerinnen hintereinander, gerade das Match von Świątek fand ich beeindruckend. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was ich da so erstaunlich fand. Und generell muss man bei ihr vielleicht wirklich sagen, die Bedingungen haben ihr, glaube ich, geholfen. Dadurch, dass der Ball eben etwas langsamer abspringt, ist sie hier nicht so schnell zu erwischen, gerade auf der Vorhand. Und sie hat halt wirklich ein richtig gutes Antizipationsgefühl. Sie kann bestimmen auf dem Platz, was passiert, dadurch, dass sie schon vor der Gegnerin weiß, was passieren wird. Und das setzt sie hier auf erstaunlich hohem Niveau um. Und ich fand es eine beeindruckende Leistung, wahrscheinlich sogar ein bisschen beeindruckender als in Dubai.
Ja, ich fand es auch beeindruckender als in Dubai. Vor allen Dingen, weil sie hier ja dann auch in Indian Wells dann so ein bisschen das Scheinwerferlicht auf sich vereint hatte, weil sie hat in Dubai diesen großen Titel geholt und dann hieß es dann ja auch so ein bisschen, vielleicht musste sich etwas beweisen jetzt hier in Indian Wells und hat dann hier dieses Turnier wirklich auf überragende Art und Weise gewonnen. Und dann lass uns doch, bevor wir über das Finale gegen Sabalenka sprechen, nochmal auf das Halbfinale gegen Iga Świątek zu sprechen kommen, weil für Iga Świątek ist der Platz in Indian Wells so ein bisschen wie Carlos Alcaraz bei den Herren. Für beide sind es quasi Laborbedingungen, sie mögen den etwas langsameren Platz, sie haben die Möglichkeiten, dann ihr Spiel voll durchzuziehen, Iga Świątek, gerade mit ihrem Topspin. Aber der wurde von Mira Andreeva sowas von kalt gestellt und wie sie sich gar nicht hat von der Grundlinie zurückdrängen lassen, sondern die Bälle immer im Aufsteigen genommen hat, das hat Iga Świątek mit der Zeit wirklich frustriert und am Ende steht ein 7:6, 1:6, 6:3, was mehr als verdient war für Andreeva.
Naja, ich meine, das Krasse hier fand ich jetzt auch, war, Świątek hat besser gespielt, wesentlich besser gespielt, hat am Ende auch klar mehr Punkte gewonnen in dem Match. Und in Dubai konnte man es jetzt nicht unbedingt dem Zufall zuschreiben, aber da hatte Andreeva 7 von 8 Breakbällen abgewehrt. Świątek war extrem schwach hinter dem zweiten Aufschlag gewesen, war beides hier nicht der Fall. Świątek hat 5 von 6 Breakbällen nutzen können, war stark hinter dem zweiten Aufschlag, hat wie gesagt mehr Punkte gewonnen, lag natürlich auch an dem klaren zweiten Satz. Aber es war ein Match, wo Andreeva in den entscheidenden Momenten da war. Also es war eins auf Augenhöhe, ich würde sagen wahrscheinlich wirklich eine 50-50-Geschichte, wo Andreeva in den wichtigsten Momenten eben diejenige war, die bestimmen konnte, was hier passiert. Und das war für mich das Erstaunliche, weil es war Świątek, die vorher absolut dominant in dem Turnier gewesen war, die klare Favoritin auf den Titel gewesen war und die ein gutes, wenn auch kein sehr gutes Match geliefert hat. Und Andreeva ist ihr auf Augenhöhe begegnet und war am Ende diejenige, die es gezogen hat. Das ist natürlich ein bisschen deine Formfrage. Ich glaube nicht, wenn die beiden sich jetzt in Paris begegnen würden, dass das auch auf so passiert. Aber dass Andreeva ja ihr als Ebenbürtige mit der besseren Form begegnet ist, das ist ja das Erstaunliche. Und das war ein für mich wirklich beeindruckender Sieg dadurch, dass Świątek nicht so schwach war wie in Dubai.
Und wir können sagen, dass das All-Around-Spiel insgesamt von Mira Andreeva ja wirklich sehr beeindruckend ist. Du hast die Vorhand erwähnt, auf schnelleren Plätzen ist die sicherlich noch angreifbar, aber nicht in der Form, wie zum Beispiel die Vorhand von Coco Gauff angreifbar ist. Und die ist tatsächlich, und das muss man einfach so sagen, im Moment noch auf allen Plätzen und auf allen Darreichungsformen der Untergründe angreifbar. Bei Mira Andreeva gleicht sich das auch ein bisschen aus, nivelliert sich das so ein bisschen mit dem Platz. Wenn der etwas langsamer ist, dann hat sie diese Probleme nicht und dann kann sie sowas nicht verstecken, aber dann fällt einfach nicht auf, dass die Vorhand vielleicht ein bisschen schwächer ist als die Rückhand.
Ja, und die Rückhand, die ist halt wirklich extrem gut, ne? Also das muss man sagen. Und wir kennen dieses Phänomen des, ja, dass der Untergrund einem Spieler oder einer Spielerin hilft, einen vielleicht schwächeren Schlag ein bisschen nicht zu verstecken, aber das Problem so ein bisschen wegzunehmen. Und sie erinnert mich generell so ein klein bisschen an Andy Murray. Der hat auch bestimmte Turniere gehabt, wo es für ihn auf der Rückhand halt wesentlich einfacher gewesen ist, dass das nicht zum Problem wurde. Und das hat man hier auch gesehen bei Andreeva. Und man muss sagen, eben wirklich das Beeindruckende war dann der Aufschlag, weil den hat sie auch von eher schnelleren Bedingungen in Dubai in die langsamen Bedingungen von Indian Wells mitgenommen und lässt hier im ganzen Turnier gerade mal 25 Breakbälle zu in 6 Matches. Das ist dann zum Beispiel fantastisch. Das ist dann schon absolute Weltspitze und da gibt es dann auch gar nichts zu verstecken. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ist das hier das neue Normal? Ist das die Andreeva, die wir von jetzt an erleben werden? Dann ist sie halt schon eine Top-5-Spielerin oder waren das jetzt verdammt gute Wochen, wo halt viel zusammengepasst hat?
Ich möchte sagen, dass, oder beziehungsweise ich möchte noch einmal dazu sagen, worüber wir beim letzten Mal schon gesprochen haben, dass es sehr erfrischend ist, eine Spielerin zu sehen, die ein so gesundes, wirklich guttunendes Umfeld zu haben scheint. Weil das, was sie und Conchita Martinez hier in diesen letzten 2 Wochen gezeigt haben, das zeugte von einem sehr großen Vertrauen. Und gerade, wo wir in den letzten Wochen und Monaten so häufig über toxische Beziehungen zwischen Trainer und Spielerinnen oder Spieler gesprochen haben, ist das etwas Erfrischendes zu sehen. Und das kommt, glaube ich, noch dazu, weil Conchita Martinez, die kann zwischendurch dann auch mal nicht laut werden, aber die kann auch schon mal energisch werden oder kann auch mal deutlich werden. Aber prinzipiell ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gesunde Beziehung Spielerin und Trainerin.
Ja, ich meine, sie hat ja dieses, ich sag mal, Haushaltsbuch dabei gehabt. Ich weiß nicht, hast du das auch gesehen,
ja,
das
ja.
Bild davon?
Ja.
Das ist natürlich schon herausragend, ne?
Ja.
wo sie Notizen zu allen Matches drin hatte, ja. Und eine Taktik dabei hatte und aber wirklich in schön Schrift. Und das scheint sie sich ja zusammengesetzt zu haben mit Martinez.
Ja, also Mira Andreeva hat dieses Turnier gewonnen und da können wir auch nochmal gerade aufs Finale zu sprechen kommen. Was ich wirklich dort bemerkenswert fand, wie sie den Aufschlag von Arina Sabalenka weggenommen hat. Weil Arina Sabalenka hat in den Runden vorher auch enorm dominantes Tennis gespielt, auch über ihren Aufschlag. Aber Mira Andreeva hat den entschärft und wenn es dann in die längeren Rallyes ging, da gingen dann Arina Sabalenka zwischendurch so ein kleines bisschen sogar die Ideen aus.
Ja, also man kann sagen, das war vor dem Finale von Sabalenka alleine statistisch gesehen so ungefähr das Maximum, was möglich ist. Also absolute Dominanz, sowohl beim Aufschlag als auch beim Return, jeweils, weiß ich, Top 3 Spielerinnen auf der Welt, von der Grundlinie total geduldig gewesen. Und dann haben wir das Finale, wo sie ja auch den ersten Satz gewinnt. Und dann halt so ein bisschen etwas, das wir schon öfter bei ihr gesehen haben, wenn sie in so einer dominanten Phase dann trotzdem auf einmal unter Druck gerät, dann kann es schief gehen. Und es ist hier schief gegangen. Und ich weiß gar nicht, ob das so sehr abzusehen war nach dem ersten Satz, dass es wirklich passieren würde. Ich würde sagen, nein, nicht bei der Geschichte, die die beiden hatten. Und dann ist doch gegen sie gelaufen. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal in größeren Matches erlebt. So in den letzten 2 Jahren, wo sie ja zu der Sabalenka geworden ist, die sie ist. Nämlich die mindestens zweitbeste Spielerin der Welt und die beste Hartplatzspielerin. Und dass ihr dann von Andreeva so der Stecker gezogen wurde, das ist schon erstaunlich und sicherlich etwas, über das es für Sabalenka nachzudenken gilt.
Und da müssen wir dann auch nochmal auf Arina Sabalenka zu sprechen kommen, weil ich würde gerne noch herausstellen, dass sie nicht mehr nur die Spielerin ist, die sagt, viel hilft viel und ich muss einfach immer draufhauen. Ich finde, sie hat ihr Spektrum und ihr Spiel deutlich erweitert. Und ja, die Niederlage jetzt und die Niederlage bei den Australian Open, die werden ihr wehtun. Und trotzdem, glaube ich, ist sie eine komplettere Spielerin als noch letztes Jahr.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, sowas passiert jetzt natürlich in absoluten Nuancen auf dem Level, auf dem wir uns befinden. Ich glaube, wir sind ziemlich nah an dem Maximum dran, was Sabalenka ja am Ende ihrer Karriere, wenn wir darauf zurückschauen, geleistet haben wird, allein von dem, was möglich ist. Und was sie auf jeden Fall im Moment hat und zum Beispiel in dem Halbfinale auch gezeigt hat, ist eben nicht nur die Fähigkeit, ich sag mal, auch so diesen 80% Ball zu spielen, sondern einfach durchzuziehen. Sie hat da ja nie nachgelassen und Halbfinale könnte eins der besten Matches ihrer Karriere gewesen sein. Und tja, das war das Finale dann aber zugegebenermaßen am Ende nicht.
Das Halbfinale gegen Madison Keys, ich hatte das Glück in Anführungsstrichen, das Match kommentieren zu können. Für Madison Keys ging allerdings in dem Match dann auch wirklich, wirklich wenig. Das hat Sabalenka wirklich von vorne bis hinten dominiert, das Match. Aber man muss auch ein bisschen dazu gestehen, das war nicht der Abend von Madison Keys und vor allen Dingen, es war furchtbar kalt den Abend.
Und es war windig. Ja. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber das ist natürlich in Indian Wells immer ein Faktor. Bei manchen Matches über die zwei Wochen war es extrem windig. Und dann ist es für manche ein richtiges Problem gewesen. Hier war es vielleicht nur ein bisschen Wind, aber bei einem Match, was so viel von Timing lebt, wo es so viel darum geht, richtig quasi zum Ball zu stehen, da macht sowas schon einen Unterschied. Und trotzdem, da würde ich sagen wollen, das war einfach von allen Komponenten, die ein Tennisspiel bieten kann, ziemlich nah an der Perfektion, was wir bei Sabalenka erlebt haben.
Muss ich Arina Sabalenka trotzdem Sorgen machen, dass sie jetzt zwei so große Finals verloren hat?
Ich glaube nein. Also, wenn wir jetzt mal gucken, sie ist de facto über die letzten zwei Jahre zumindest die konstanteste Spielerin da ganz oben gewesen, hat so viele große Finals erreicht, so viele wichtige Turniere gewonnen. Und man wird eben nicht alle gewinnen. Das ist selbst den allergrößten nicht gelungen. Und klar, jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie hoch kann sie die Rate halten von quasi Turnieren, wo sie die fantastische Leistung umsetzt, dann auch in den Sieg. Und unter Umständen kann sie daran noch arbeiten. Aber ich würde sagen, das gelingt ihr sowieso schon sehr gut. Und sie wird jetzt am Ende keine Spielerin sein, die 20 Grand Slams mitnimmt. Aber wenn es ihr jetzt gelingt, aus dieser Phase in den, nächsten drei Jahren noch drei Grand Slam-Siege mitzunehmen, dann glaube ich, passt das. Und es kann jetzt natürlich sein, dass André bei ihr noch zur Konkurrentin erwächst in den nächsten Jahren. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein großes Problem sein wird in dieser oder in der nächsten Saison.
Arina Sabalenka ist die Nummer 1 der Weltrangliste. Ich bin sehr gespannt auf ihre Sandplatzsaison. Entschuldigung, jetzt kommt ja erstmal Miami und da wird sie dann auch die große Favoritin sein, beziehungsweise zu den großen Favoritinnen gehören. Madison Keys, über die können wir dann auch nochmal gerade sprechen, weil Madison Keys hat hier ein tolles Turnier wieder hingelegt, hat gegen Donna Vekic zum Beispiel ganz knapp gewonnen, hat gegen Elise Mertens ganz knapp gewonnen. Sie musste kämpfen. Es war ihr erstes Turnier seit den Australian Open und trotzdem hat sie das Halbfinale erreicht. Belinda Bencic hat sie klar besiegt mit 6-1, 6-1, hat dann ja ein bisschen die Ohren langgezogen bekommen von Arina Sabalenka, aber 16 Matches in Folge hatte sie vorher gewonnen. Der Saisonstart darf trotzdem als geglückt bezeichnet werden, auch wenn sie hinterher nach dem Match gegen Sabalenka extrem frustriert schien.
Ist ja auch verständlich. Also, wer bekommt schon gerne so auf den Deckel? Und es war auch, glaube ich, erst das zweite Match in dieser Saison, wo sie nicht mindestens 50% der Return-Punkte gewonnen hat. Wenn ihr das über den Rest der Saison gelingt, dann ist sie wahrscheinlich sogar die Nummer 1 der Welt. Ich rechne jetzt mal nicht damit, dass das der Fall sein wird. Aber was ich jetzt hier bemerkenswert fand, es war vom Leistungslevel nicht ganz bei den Australian Open. Es waren auch ein paar echt enge Kisten dabei, auch Matches, die sie hätte verlieren können. Es war der zweite Aufschlag nicht ganz so stabil. Sie war von der Grundlinie nicht ganz so gut, wie wir es jetzt auch gesehen haben in Australien. Und trotzdem ist sie ins Halbfinale gekommen. Und trotzdem war sie eine der besten Spielerinnen des Turniers. Und das ist das Bemerkenswerte, weil es ihr in der Vergangenheit eben nicht immer gelungen ist. Und jetzt die Frage, ist das neue Normal? Das habe ich gerade schon bei André war gefragt, wenn das neue Normal ist. Ist sie eine Top-5-Spielerin? Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch so ein bisschen zurückfällt. Aber alleine mit dem Halbfinale hier, dem Sieg bei den Australian Open, die Teilnahme am Jahresendturnier dürfte eigentlich jetzt schon eingetütet sein.
Die dürfte relativ safe sein. Und sie spielt dann ja auch jetzt mit einer neuen Lockerheit. Sie hat es ruhig angehen lassen nach den Australian Open und das fand ich auch ziemlich gut. Und das ist dann ja auch vielleicht bei einer 30-Jährigen jetzt so dieser Horizont, der da ist und wo man sagt, okay, jetzt kann ich mir gerade mal eine kleine Pause gönnen. Und das fand ich genau richtig so, dass das Keys jetzt nicht in irgendeiner Weise gesagt hat, jetzt ich muss jetzt unbedingt diesen Nahost-Swing mitspielen mit 2000er Turnieren, sondern kann mir so ein ganz kleines bisschen Zeit nehmen. Und dass sie das dann hier so umgesetzt hat, meinen heiden Respekt hat sie davor. Und sie hat dieses Jahr schon ihr Lebenswerk quasi vollbracht. Von daher alles in Ordnung bei Madison Keys.
Na, und sie hat ja auch in den Jahren zuvor schon bei den großen Turnieren überzeugen können. Es war jetzt eher das Dazwischen, was das Problem war. Von daher, ich werde es nicht überrascht, wenn sie jetzt Miami spielt, Madrid spielt, Rom spielt, French Open spielt, Eastbourne spielt, Wimbledon spielt und wenn wir sie gar nicht mehr im ersten Halbjahr sehen würden. Und sie hat jetzt wirklich noch zweimal unterstrichen, dass ihr die großen Turniere gelingen und dass sie die kleinen gar nicht in dem Sinne unbedingt braucht. Und von daher wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn sie zwar nicht zur Teilzeitkraft wird, aber jetzt ihren Schedule auch nicht weiter vollpackt, als sie es in der Vergangenheit gemacht hat.
Muss sich Iga Świątek Sorgen machen? Sie hat eine makellose Bilanz quasi bis zum Halbfinale hingelegt. Sie hat gegen Caroline Garcia 6-2, 6-0, dann gegen Diana Jastremska 6-0, 6-2, dann gegen Karolina Muchova 6-1, 6-1, gegen Jingwen Zhang 6-3, 6-3 gewonnen. Alle Spielerinnen hat sie komplett aus dem Turnier genommen. Und dann verliert sie gegen Mira Andreeva im Halbfinale und hat da wieder Schwächen gezeigt oder beziehungsweise hat sie Punkte gezeigt, wo man sagt, sie ist keine perfekte Hartplatzspielerin. Sie hat das schon gemerkt in Dubai, als sie gegen Mira Andreeva verlor. Sie hat es in Doha gemerkt, als sie gegen Jelena Ostapenko verlor, bei den Australian Open gegen Madison Keys. Sie wird jetzt in den nächsten Monaten höchstwahrscheinlich die Sandplatzsaison beherrschen, aber auf den Hartplätzen wirkt sie wie nicht die Topspielerin, sondern eine Spielerin unter fünf oder sechs, die das Tennis dominieren.
Es ist halt so die alte Rafael-Nadal-Frage, ne?
Ja.
Gott sei Dank haben wir das jetzt schon durch. Oder haben wir den so lange beobachtet, dass wir ungefähr wissen, wie das laufen könnte. Also, du hast die ersten Runde angesprochen, teils überragendes Tennis, ganz klar dominiert, auch Halbfinale, 91-83 Punkte. Klar, danach wird Tennis nicht entschieden, aber in den allermeisten Fällen gewinnen die SpielerInnen, die am Ende mehr Punkte gewinnen. Und das war jetzt hier nicht der Fall. Und es spricht eben dafür, dass sie die großen Matches verlieren kann. Aber ich würde mir erst Sorgen machen, und das habe ich eben wirklich aus der Nadal-Sache gelernt, wenn wir mit dem French Open durch sind. Wenn sie die nicht gewonnen hat, klar, dann hat sie ein Problem. Wenn sie jetzt aber, sagen wir mal, eine Niederlage einsteckt auf dem ganzen Sand und wieder die French Open gewinnt, da hat sie kein Problem. Dann läuft es so, wie es immer läuft. Und dann hat sie halt eine Basis, von der aus sie überlegen kann, wie sie die anderen Probleme löst. Jetzt hat sie natürlich mit Andreeva, mit Zhang, die sie hier zwar besiegt hat, die trotzdem auf Sand schon gegen sie gewonnen hat, auch mit Sabalenka, vielleicht noch mit ein, zwei Spielerinnen dahinter, durchaus formidable Konkurrenz. Allerdings haben wir das eben auch so häufig über Nadal gesagt. Und sie hat einmal bei den French Open verloren gegen Sakkari. Sonst ist sie vielleicht ein, zwei Mal wirklich in Gefahr geraten. Und im Moment würde ich annehmen, dass es wieder ähnlich laufen wird. Vielleicht verliert sie Madrid. Das ist nicht ihr Turnier. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie in Rom oder Paris am Ende ein Match verliert.
Das kann ich mir momentan auch noch nicht vorstellen. Aber wir haben früher auch immer über Angelique Kerber gesagt, wenn die Rasensaison vorbei ist, dann können wir bilanzieren, ob die Saison schlecht läuft. Bei Iga Świątek machen wir es nach den French Open. Über zwei, drei Spielerinnen würde ich gerne noch sprechen wollen. Die zwei Spielerinnen, die wir vielleicht zusammen betrachten müssen, das sind Elina Svitolina und Belinda Bencic, die hier beide ein hervorragendes Turnier geliefert haben. Und Belinda Bencic gegen Coco Gauff, das Viertelfinale war, nee, das Achtelfinale, Entschuldigung, war eins der besten Matches, was wir in diesen zwei Wochen gesehen haben. Das hat Belinda Bencic mit 3-6, 6-3 und 6-4 gewonnen. Ihre Rückkehr jetzt nach ihrer Mutterschaft, und darüber sprechen wir dann ja auch gleich noch mit dem Fonds, den die WTA aufgelegt hat. Dieses Comeback ist mehr als beeindruckend. Und gerade dieses Match gegen Coco Gauff, das war überragend gut, dass sie gegen Madison Keys auf die Mütze bekommen hat. Gut, das kann passieren. Aber wie sie vorher die Gegnerin besiegt hat, und das waren alles keine No-Name-Spielerin. Tatjana Maria in der ersten Runde, Amanda Anisimova dann in der zweiten, Diana Schneider in der dritten Runde und Coco Gauff in der vierten Runde. Das sind Wege durch eine Auslosung, wo man sagt, ja, da ist der Lebenslauf gut vervollständigt worden.
Ja, und Keys ist wahrscheinlich eines der unangenehmeren Match-Ups, was sie hat, weil Keys mit den flachen Bällen von Bencic halt sehr viel anfangen kann. Und es waren hier einige enge Geschichten dabei und die zu gewinnen ist jetzt nicht unbedingt immer ein fantastisches Zeichen, weil man natürlich am liebsten dominieren will. Doch hat sie ja in dieser Saison schon dominante Phasen gehabt und daher enge Matches gewinnen. In dem Fall würde ich als was Positives sehen. Vielleicht reicht es bei ihr auch am Ende für die Jahresendfinale. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob sie das wirklich durchziehen kann. Aber ich würde auch sagen, das ist ein beeindruckendes Turnier gewesen. Und zwar gerade, weil sie die engen Geschichten für sich entschieden hat. Für sie ist in der Vergangenheit immer die Frage gewesen, wie geht sie mit Indian Wells um? Wie geht sie mit dem Sandplatz um? Das liegt ihr eigentlich nicht. Und das wird jetzt ein spannender Gradmesser für sie werden. Wie gut kommt sie durch die Sandplatzsaison? Gewinnt sie da zusammen irgendwie 5 Matches? Oder schafft sie es da, 1-2 Ausrufezeichen zu setzen?
Aber sie hat ja jetzt die Basis schon mal auf jeden Fall gelegt, um die Sandplatzsaison relativ entspannt anzugehen, weil sie steht wieder unter den Top 50 in der Welt.
Ja, trotzdem, das Problem ist natürlich, der Sand zieht sich ein bisschen und wir haben es in der Vergangenheit häufiger schon gesehen. Wenn wir jetzt irgendwie erste Woche Juni haben und sie hat zwischen Miami und Mitte Juni 2 Matches gewonnen, dann ist es halt ganz schön zäh. Und da bin ich gespannt. Also das war in der Vergangenheit nicht ihr Ding. Sie hat ab und an mal ein gutes Resultat gehabt, aber hat es nicht so richtig durchziehen können.
Ich sag trotzdem, sie hat eine gute Basis gelegt. So, Belinda Bencic.
Ist halt die Frage, gute Basis wofür? Ne? Ich weiß ja gar nicht, was ihr Anspruch ist. Wenn der Anspruch war, in die Top 50 zu kommen, fantastisch, jetzt schon geschafft. Wenn sie insgeheim davon träumt, in die Top 10 zu gehen, ja, dann wird sie wahrscheinlich den so erhofften Wimbledon-Sieg zumindest durch ein Halbfinale oder so dort unterstreichen müssen.
Du kannst ja dieses Jahr ins Wimbledon-Finale tippen und es wird dann so eintreffen.
Mal gucken, ne?
Wenn es so kommt. Belinda Bencic auf jeden Fall mal ein richtig gutes Turnier und auch Elina Svitolina mit einem richtig guten Turnier. Die ist hier nämlich durchgegangen, hatte freilos in der ersten Runde, dann Ashlyn Kruger, das ein unglaublich schwieriges Los im Moment ist, also wirklich unangenehm für viele Spielerinnen. Dann klar gegen Danielle Collins gewonnen, dann gegen Jessica Pegula in 3 Sätzen gewonnen, wo sie im 2. und 3. Satz Pegula überhaupt keine Chance mehr gelassen hat. Und dann hat sie gegen Mira Andreeva verloren, nach großem Kampf. Und es war erst ihre 2. Niederlage, seitdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Die Niederlage wird ihr sehr wehgetan haben, aber trotzdem wird Svitolina hier auf dieses Turnier sehr positiv zurückgeschaut haben und sie hat Social Media dann auch noch gewonnen mit einer schönen Fragerunde mit ihrem Mann Gael Monfils auf Instagram.
Ja, die habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber ich glaube, sie konnte es gegen Andreeva besser verkraften als gegen andere, auch wenn ich mir sicher bin, dass sie es gerne gewonnen hätte, aber ich glaube, gegen Andreeva ist es okayer, wenn man das so sagen kann. Und sie, wenn wir auf Sportliche gucken, ist nah dran, aber sie ist nicht gut genug, um ganz oben dabei zu sein. Also sie ist keine Top-5-Spielerin mehr, aber irgendwo zwischen, sage ich mal, 8 und 15, wenn die Verletzungen reinkommen, 8 und 20. Und das muss man sagen, ist beeindruckend. Jetzt einfach zurückgeschaut auch auf die Phase, bevor sie schwanger wurde. Sie war nicht mehr ganz oben dran. Sie war nicht mehr eine von den Top 2, Top 3 Spielerinnen auf der Tour. Und dass sie das jetzt nochmal geschafft hat, ist wirklich, finde ich, zu verdanken, dass sie ihr Spiel umgestellt hat. Und B, halt, dass sie in großen Events wirklich gut abschneidet, gerade bei den Grand-Slam-Turnieren. Und sie bräuchte wahrscheinlich sehr viel Glück, dass nochmal ein richtig großer Titel abfällt, einfach dadurch, dass sie eine Auslosung hat, wo das alles passt. Aber insgesamt kann man jetzt auch 2 Jahre nach dem Comeback sagen, ist das schon ziemlich beeindruckend.
Ja, also sie ist ja dann auch eine Spielerin für die großen Turniere. Das kann man dann ja, glaube ich, auch sagen, oder?
Ja,
also eine, wo sie dann ihre besten Leistungen dann auch mal abrufen kann.
Genau, ich hatte jetzt gerade überlegt, ich glaube bei den Tausendern ist gar nicht mehr so viel gelaufen in den letzten 2 Jahren, aber bei den Grand Slams hat sie natürlich jetzt schon ein paar Mal richtig einen rausgehauen.
Ja, absolut. Elina Svitolina also hier mit dem Viertelfinale und auch nochmal einen richtig guten Turnieren. Lass uns nochmal gerade abschließend über drei Spielerinnen sprechen, die die Erwartungen nicht unbedingt erfüllt haben. Das ist auf der einen Seite Coco Gauff, die hat gegen Belinda Bencic verloren. Das ist Elena Rybakina, die hat im Achtelfinale sehr, sehr klar verloren gegen Mira Andreeva. Und das ist Jinwen Zhang, die gegen Iga Świątek ausgeschieden ist. Vorher, nein, Jinwen Zhang wollte ich nicht drüber sprechen, Jessica Pegula, die im Achtelfinale gegen Elina Svitolina ausgeschieden ist. Das sind drei Spielerinnen, die in den letzten Jahren so ein bisschen mit in den Top Ten waren und auch immer um die großen Titel mitgespielt haben, aber die so ein bisschen momentan, habe ich das Gefühl, rätseln alle. Bei Elena Rybakina haben wir die Gründe, die kennen wir, bei Pegula und Coco Gauff liegt es vielleicht ein kleines bisschen tiefer dann auch noch.
Ja, und Rybakina ist eben zweimal jetzt auf Andreeva hintereinander getroffen. Gucken, wie ihr das Matchup liegen wird. Aber hier hat man halt einfach gesehen, da konnte Andreeva aber wirklich mit großer Freude die Linien entlang spielen, gerade auf der Rückhand. Also da hat Rybakina überhaupt kein Gegenmittel gefunden. Und man muss sagen, der Aufschlag ist im Moment nicht so gut, wie er auch schon gewesen ist. Also den hat Andreeva ja wirklich ziemlich easy peasy zurückgesliced. Ja, sie ist, würde ich sagen, im Moment noch eine Top-10-Spielerin und es werden sich vermutlich einige Sachen ändern müssen, damit sie da nochmal weiter nach oben kommt. Pegula können wir ja generell sagen, seit dem Finale bei den US Open, das läuft okay. Sie ist auch noch eine Top-10-Spielerin, aber davor war ja schon die Frage gewesen, ist sie noch die Konstanz, die sie vorher war? Ist sie noch so gut, wie sie zwischendrin gewesen ist? Und das weiß ich nicht. Es kann sein, dass sie schon langsam auf dem Weg wieder zurück ist. Wo sie herkam, sondern vielleicht in den Herbst ihrer Karriere. Sie ist ja auch nicht mehr die Allerjüngste. Und Gauff ist sicherlich die Überraschendste, wenn man guckt. Die hatte so einen überragenden Herbst und ist ja eigentlich dann auch okay ins Jahr gekommen. Und irgendwo ist was stecken geblieben, irgendwo ist was hängen geblieben. Sie hat dann ja auch im Nahen Osten kaum was gewonnen. Hier ein Match hätte sie eigentlich gegen Bencic, hätte sie gewinnen müssen, denke ich, von der Favoritinstellung her. Aber ja, das wird interessant, weil jetzt kommt zwar der Sand, wo sie mal im Finale der French Open stand, aber sie ist auch nicht die überragende Sandplatzspielerin. Also man könnte sagen, der Sand ist im Getriebe. Mal gucken, ob der rausgeht in den nächsten Wochen.
Ja, Hut ab für den Vorwurf, für die Überleitung jetzt zum Sand. Wir haben noch zwei Nachrichten, die wir besprechen müssen, gerade was die Frauen angeht. Und die eine ist eine wichtige Nachricht, die wir letzte Woche oder vorletzte Woche dann auch schon bekommen haben. Die WTA hat zusammen mit dem Hauptsponsor, einem saudi-arabischen Hauptsponsor, einen Fonds aufgelegt für Mütter. Das heißt, dass sie bezahlte Auszeit bekommen, 12 Monate bezahlte Auszeit bekommen, um dann irgendwann wieder zurückzukehren, wenn sie Mutter werden. Und das ist ein, das können wir fast schon sagen, ein historisches Programm. Jetzt kann man natürlich darüber moppern, dass es von einem Staatssponsor aus Saudi-Arabien dann auch gefördert wird. Allerdings hat sich die WTA ja in den letzten Jahren durchaus dann auch autokratischen Regierungen eher hingegeben. China, jetzt Saudi-Arabien, die WTA-Finals sind in Riad. Für die Spielerinnen, glaube ich, ist es eine wirklich richtig gute Geschichte. Und Viktoria Azarenka war dort eine Fürsprecherin, beziehungsweise eine, die das hier nach vorne gepusht hat. Und für Spielerinnen, die, als sie Mutter wurden, in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer als Spielerin mit Verletzungen behandelt worden sind, weil wenn sie zurückgekommen sind, konnten sie ein Protected Ranking nehmen, wie langzeitverletzte Spielerinnen, ist das, glaube ich, ein Riesenfortschritt.
Also ich muss sagen, ich habe schon große Bauchschmerzen, wo die Kohle herkommt, ja. Weil es ist eben das Propagandatool des saudi-arabischen Staats, dass das bezahlt und wir wissen, wie mit Frauen in Saudi-Arabien umgegangen wird. Ja, ich weiß, es gibt ein paar Rechte mehr, aber wir wissen auch, wie mit Frauen dort umgegangen wird. Also es ist ein billiges Propagandatool für Saudi-Arabien. Das kostet sie ja im Endeffekt nichts. Für die WTA ist es trotzdem eine historische Leistung, das geschafft zu haben. Ich war ein bisschen enttäuscht von der Reaktion der WTA-Chefin, die das so abgebügelt hat unter dem Motto, ja, ist mir auch egal, wo die Kohle herkommt. Das sind die saudischen Probleme, nicht meine. Du hast schon gesagt, wie sich die WTA in den letzten Jahren da platziert hat. Und eben für die Spielerinnen und vor allem für die Spielerinnen, die dafür eingestanden sind, ist es natürlich eine super Sache. Und nimmt halt Frauen ernst, nimmt Mutterschaft ernst und unterstützt dabei, statt es eben wirklich nur als, ja, wie du schon gesagt hast, eine weitere Verletzung zu behandeln. Also zwieschneidiges Schwert und für die Einzelnen von Vorteil, für naja, den Fortschritt von Frauen wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt.
Ja, wir können maximal sagen, für den Fortschritt von Frauen, die Mutter werden und dann auf die Tour zurück wollen. Wie gesagt, als Tatjana Marie.
Also für sehr spezifische Frauen, ne?
Ja, genau, genau.
Weil das Problem ist ja einfach wirklich, dass sich Saudi-Arabien halt hinter solchen Sachen extrem gut verstecken kann.
Klar, und das ist Teil des Sportswashing.
Genau. Und es ist eine sehr spezifische Form von Sportswashing. Ne? Das Ding ist ja eben auch bei der WTA, und darum gucken viele halt auch immer kritisch hin, es ist eben nicht nur der größte und wichtigste Frauensport, also zumindest der größte, sondern er zieht ja auch bei den Fans einfach häufig sehr progressiv denkende Menschen an. Und ich glaube, da fühlen sich viele auf die Füße getreten. Ich meine, es war früher ein feministischer Sport, es war ein queerer Sport, und da wird von der WTA, ob fair oder unfair, mehr erwartet als jetzt mal von der ATP. Und das gelingt ihnen nicht unbedingt, dem gerecht zu werden in den letzten 2-3 Jahren.
Es ist auf jeden Fall eine sehr mitteilungswürdige Nachricht gewesen, die WTA vor 2 Wochen veröffentlicht hat. Also dieser Fonds, der aufgelegt worden ist, um werdende Mütter im Tennisgeschäft dann auch noch 12 Monate zu bezahlen, damit sie keine Einbußen haben dadurch, dass sie Mütter werden. Die andere Nachricht, die wir noch zu vermelden haben, die Aufstellungen für die Billie Jean King Cup Qualifier sind verkündet worden, und es sind sehr viele sehr, sehr gute Spielerinnen dabei. Ich habe jetzt nochmal auf die Gruppe D geschaut, die mitten in der Sandplatzsaison in Europa nach Brisbane müssen, Australien, Kasachstan und Kolumbien. Aber Kasachstan kommt mit Elena Rybakina, Julia Putintseva an. Kolumbien wird Camila Osorio schicken und Emiliana Arango, die in den letzten Wochen auch gute Erfolge gezeigt hat. Und Australien natürlich dann mit ihren beiden Topspielerinnen momentan, Kimberly Birrell und Maya Joint, und Ayla Tomljanovic ist auch mit dabei. Das wird halt eine Reisestrapaze sondergleichen für die Spielerinnen werden. Die Gruppe F, in der das deutsche Team dann dabei ist. Rainer Schüttler hat die momentan 4 besten Spielerinnen aus Deutschland nominiert. Eva Lies, Laura Siegemund, Tatjana Maria und Jule Niemeyer. Großbritannien und Niederlande, die sind noch in der Gruppe, die in Den Haag vom 10. bis zum 12. April spielen wird. Großbritannien wird mit Katie Bolter, Emma Raducanu, Sonny Cartel, Harriet Dart und Olivia Nichols ankommen. Und die Niederlande mit Susan Lamens, Arantxa Roes, Anouk Kuivermans und Demis Ruhes. Das deutsche Team ist nicht Favorit in dieser Gruppe. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich dann für die Billie Jean King Cup Finals. Das wird schon schwierig, an Großbritannien und auch an den Niederlanden vorbeizukommen.
Ja, ich halte es für eine relativ offene Geschichte. Vielleicht
also die Bolter so. Und Raducanu gespielt haben in Malaga. Gut, das war auf Hartplatz und dies ist auf Sandplatz, aber ja.
Wobei Raducanu natürlich in den letzten Jahren in Stuttgart sehr gut gewesen ist. Aber ich halte es wahrscheinlich, ich denke mal, die Britin 50%, Niederlande 30%, Deutschland 20% von der Favoritinnenverteilung her. Aber ich halte es möglich, dass sich jede der Nationen qualifiziert, und ich wäre auch nicht überrascht, wenn es am Ende eine Situation ist, wo alle ein Match gewinnen und wo es dann am Ende halt, eine Partie gewinnen, wo es dann am Ende eben auf die Matchverteilung, Satzverteilung ankommt.
Ja, also das ist eine Geschichte, die vom 10. bis 12. April stattfinden wird in Den Haag, und Tickets gibt es noch im Vorverkauf, und ich glaube, an so einem Wochenende kurz vor Ostern, Den Haag ist nicht die schlechteste Gegend, um da mal hinzufahren. Besser als nach den US Open dann nach Tokio zu fliegen für die deutsche Davis Cup Nationalmannschaft.
Ja, ich meine, als jemand, der an der holländischen Grenze aufgewachsen ist, kann ich ja sowieso immer nur Werbung machen, und liegt auch in einem schönen Teil von Den Haag, also ist sicherlich eine Reise wert.
Absolut. Also das war die Aufstellung für die Billie Jean King Cup Finals. In Gruppe C zum Beispiel spielt die USA, die werden mit Jessica Pegula, Danielle Collins, McCartney, Kessler und Desiree Kravchuk und Asia Muhammad dort ankommen. Also auch quasi mit voller Kapelle, und ich glaube, da können wir uns auf ein richtig gutes Wochenende des Billie Jean King Cup freuen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen, und über Jack Draper werden wir sprechen, und dass die Bedingungen ihm vielleicht besonders gut entgegenkamen. Er hat das Turnier gewonnen in Indian Wells. Das gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Jack Draper hat die BNP Paribas Open in Indian Wells gewonnen. Im Finale gegen Holger Rune mit 6 zu 2 und 6 zu 2. Er hat vorher das große Kunststück geschafft, Carlos Alcaraz quasi in dessen Wohnzimmer zu besiegen mit 6 zu 1, 0 zu 6 und 6 zu 4. Und das war eins der komischeren Matches, die wir in diesen zwei Wochen dann erlebt haben, weil zwei Sätze so seltsam einseitig waren und der dritte Satz dann natürlich mit der Kontroverse überschattet war, des einen Balls, der von Mohamed Layani fälschlicherweise als zweimal aufgekommen gekennzeichnet war, dann der Punkt Jack Draper zugestanden worden ist. Das tat am Ende nichts für das Ergebnis, war nur am Ende wieder, dass Mohamed Layani ein bisschen in Schlagzeilen stand, aber Jack Draper hat es geschafft, Carlos Alcaraz zu besiegen. Dass er gegen Holger Rune im Finale gewann, das war vielleicht sogar folgerichtig, aber dieses Halbfinale ist, glaube ich, das große Ereignis in Drapers bisheriger Karriere gewesen.
Ja, also eben, ich habe so ein bisschen über sein US Open nachgedacht, aber das war fast so ein bisschen ein Lauf, der ihm vor die Füße gefallen ist im letzten Jahr. Und dieses Jahr hat er dann bei den Australian Open gegen Alcaraz gespielt, hatte vorher aber 3 5-Satz-Matches, ist da, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig mit der Frische reingegangen und ihn dann hier in, ja, wahrscheinlich dem Turnier, was Alcaraz irgendwie zwischen 5 und 10 Mal gewinnen wird, ihn da zu besiegen, ist auf jeden Fall sehr beeindruckend gewesen. Er hat es ja letztes Jahr schon einmal in Queens geschafft, aber ich glaube, hier ist eigentlich eine größere Nummer für ihn gewesen und generell ja die ganze Woche. Also er ist mit relativ hohen Ansprüchen ins Jahr reingekommen, war aber, man muss sagen, mal wieder verletzt gewesen im Dezember, hat ja deswegen auch keine Vorbereitung aus Australian Open gespielt, hat danach nochmal Ruhe gemacht oder sich nochmal ein bisschen erholt, nochmal ein bisschen auf die Saison vorbereitet und hat so in diesem Jahr, wir sind jetzt Mitte März, erst 3 Turniere gespielt, in allen dreien durchaus überzeugt, ist jetzt ja auch in den Top 4 im Race. Und man kann zu ihm sagen, er ist ein wirklich kompletter Spieler. Es gibt ja eigentlich keine so richtige Schwäche mehr in seinem Spiel, außer eben die Verletzungsanfälligkeit. Und jetzt steht natürlich so ein bisschen die Frage, wo kann es für ihn hingehen? Er müsste das jetzt erstmal über einen längeren Zeitraum beweisen, damit wir ihn jetzt oben irgendwie dazuzählen in den Top 5 oder so. Aber Talent hat er und er beginnt es umzusetzen.
Wir sprechen gleich noch über die Stärken beziehungsweise über das komplette Spiel von Jack Draper. Aber eins möchte ich gerade noch hervorheben. Die Bedingungen in Indian Wells. Nicht warm, häufig etwas kühler, vielleicht zwischendurch sogar nordenglisch. Die müssten Jack Draper sehr zu Pass gekommen sein, weil wir haben es letztes Jahr gesehen bei den US Open, wie er quasi gelitten hat in den schwülen Bedingungen von den US Open, damals in seinem Spiel gegen Jannik Sinner. Das hier wird dem Engländer, dem Londoner, sehr entgegengekommen sein.
Ja, und vor allem hat der Court ja seinen Topspin gut angenommen. Ja. Also gerade auf der Vorhand. Und das ist, glaube ich, für ihn schon was Wichtiges, weil er kann physisch spielen und Topspin ist ja eine physische Art zu spielen. Und trotzdem ist es in der Vergangenheit nicht alles immer so richtig zusammengekommen. Er hat ja häufig auch ein bisschen passiv einfach gewirkt beim Tennisspielen. Und ich finde, hier hat sich das alles mal so entfalten können, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat.
Er hatte die Zeit, oder? Also ich fand, insgesamt war sein Return in diesen zwei Wochen extrem gut. Und er stand sehr selten falsch zum Ball. Du hast es gesagt, er hat sonst eher auf den schnelleren Plätzen etwas passiv gespielt. Hier konnte er seinen Vorhand-Topspin wirklich perfekt einsetzen. Der hat einen unglaublichen Effekt entwickelt, gerade wenn der wirklich lang gespielt worden ist, vor die Linie gespielt worden ist. Dann fand ich, hat er seine volle Wirkung entfaltet. Und das waren für ihn dann jetzt hier insgesamt perfekte Bedingungen. Und er hat keine wirkliche Schwäche in seinem Spiel. Seine Rückhand ist großartig. Sein Return ist deutlich besser geworden, wie ich finde. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Es gibt eine Statistik bei Tennis Abstract, die heißt Dominance Ratio. Das heißt, wie viele Punkte im Vergleich, also wie viele Punkte beim Return im Vergleich zu den Punkten nach dem ersten Aufschlag macht man. Und da war Jack Draper immer in einem sehr, sehr guten Bereich. Also sein Return hat extrem gut funktioniert in diesen zwei Wochen.
Ja, man kann es auch noch unterstreichen mit Tennis Insights, die ja wirklich alles quasi im Tennis vermessen, von den Zentimetern, die es irgendwo an der Linie dran ist, bis eben zum Topspin. Und weiß ich, sind sehr, sehr viele Zahlen, aus denen sie dann diese ja, Durchschnittswerte bilden, die so in der absoluten Elite, demnach, was der Schlag ist, irgendwo so zwischen 8 und 10 sind. Und die hatten dann auch so eine Grafik vor dem Viertelfinale, wo sie die 8 Viertelfinalisten miteinander verglichen haben. Und da waren teils große Ausschläge. Manche waren irgendwo im 9er-Bereich in einem Schlag und dann eher im 7er im anderen, also eher vielleicht durchschnittlich oder unterdurchschnittlich im Tourvergleich. Und er ist überall so im, naja, Schulnote irgendwo zwischen gut plus und sehr gut minus gewesen. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass jemand irgendwie gar keine richtige Stärke hat und ja, irgendwie so ein bisschen nicht klar ist, wie der Weg nach vorne aussehen kann. Aber hier hat es eben gepasst, weil er ja keine Schwäche offenbart hat und die Stärken hier unterstrichen worden sind. Jetzt natürlich auch bei ihm die Frage, ist das zum Beispiel auf dem Sand möglich? In der Theorie, wenn er die Physis hat, müsste er doch hier mit auch auf dem Sand gut aussehen. Und ja, bin sehr gespannt, wie es jetzt bei ihm läuft. Also Frage A, die bei allem steht, bleibt er verletzungsfrei? Und Frage B, kann er das umsetzen, auch auf anderen Belegen?
Ich bin ja noch gespannt, beziehungsweise ich würde gerne noch über eine Geschichte sprechen. In der ersten Runde hat er gegen João Fonseca gespielt. Dort hat er mit 6-4 und 6-0 gewonnen. Und Fonseca, der mit allerlei Bohai hier angekommen war bei diesem Turnier, hatte überhaupt keine Chance. Wie abgeklärt, wie souverän und wie erwachsen das Draper in der ersten Runde gespielt hat, da habe ich schon gedacht, das könnte hier was Größeres werden mit ihm und diesem Turnier. Das war für mich eine absolute Glanzleistung und er hat das im gesamten Turnier dann bestätigt, hat dann gegen Jenson Brooksby gewonnen, gegen Taylor Fritz, klar in zwei Sätzen, 7-5, 6-4 am Ende, aber es war ein sehr, sehr klares Spiel gegen Ben Shelton, dessen Aufschlag hat er komplett rausgenommen, 6-4, 7-5 und dann gegen Carlos Alcaraz. Also es ist nicht so, dass er nur das Alcaraz-Match hatte, sondern vorher auch sehr viele Spieler besiegt hat, wo man gedacht hat, ja, die können ihm gefährlich werden, beziehungsweise sie können ihn besiegen.
Und Fonseca hat dann ja bei dem wahrscheinlich größten Challenger, den wir in der Saison haben, noch überzeugt.
Gewonnen. Ja.
Also der ist in absoluter Topform und du hast schon gesagt, ihn hat Draper rausgenommen, wie eigentlich alle anderen Spieler auch. Es gab ja keine Situation, na klar, man kann jetzt sagen, nach dem Halbfinale, wo er im zweiten Satz 0-6 verliert, aber davon ab keine Situation, wo man jetzt das Gefühl hatte, der geht jetzt hier unbedingt aus dem Turnier raus. Und ja, es hat dahingehend ein bisschen an Andreeva erinnert, dass es nochmal ein Schritt nach oben war und dass es eine sehr kontrollierte Art und Weise war, ein Tennisturnier zu spielen und zu bestimmen.
Jack Draper gewinnt also dieses Turnier gegen Holger Rune im Finale. Holger Rune hat sich vorher durchgesetzt gegen unter anderem Corentin Moutet in zwei Sätzen, gegen Hugo Humbert in drei Sätzen, ein ganz enges Match gegen Stefanos Tsitsipas, wo er wirklich stark gespielt hat. Und dann gegen Talon Griekspoor nach verlorenem ersten Satz mit 6-0, 6-3 und dann im Halbfinale gegen Daniil Medvedev. Rune hat so ein bisschen ausgenutzt, dass Alexander Zverev in der ersten Runde ausgeschieden ist und das etwas offene Draw sich für ihn dann gut dargestellt hat. Gegen Tsitsipas, das war ein guter Sieg, Tsitsipas hat sich hier in guter Leistung oder in guter Form gezeigt. Aber Rune hat hier meiner Meinung nach zum ersten Mal überraschend konstant über zwei Wochen gespielt.
Also nicht zum ersten Mal in seiner Karriere, aber zum ersten Mal seit längerem auf jeden Fall.
Wann hat er mal ein richtiges Turnier über zwei Wochen, wo er konstant durchgespielt hat?
Also ich meine, er hat bei mehreren Grand Slams natürlich schon im Viertelfinale gestanden. Das sind 10 Tage oder so.
Ja.
Er hat, finde ich, die ganze Sandplatzsaison eigentlich vor 2 Jahren von Monte Carlo durch bis zu dem Viertelfinale der French Open wirklich auf hohem Niveau gespielt. Hat er damals München, meine ich, gewonnen, Monte Carlo Finale gehabt, Rom Halbfinale.
Gut, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Seit 2023 München hat er allerdings kein Turnier mehr gewonnen.
Ja, und hat, sind wir ehrlich, natürlich nicht das umgesetzt, was man von ihm erwartet hat. Nämlich, dass er oben, also die Erwartung war, dass er oben dazugehört, dass er die Nummer 3 der Welt ist, dass er hinter Sinner und Alcaraz der drittbeste Spieler der Welt ist. Und da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob ihm das gelingen wird, denn er hat Schwächen in seinem Spiel, im Gegensatz zu jemand wie Draper, aber er hat halt auch überragende Stärken. Also er kann in der Defensive halt echt gut sein. Und der Return hat hier besser geklappt, denn der fällt total ab im Vergleich zur absoluten Spitze. Und Er ist am Anfang seiner Karriere auch von mir mit Djokovic verglichen worden, weil er so ein kompletter Spieler ist. Aber ihm fehlt zum Beispiel der Return im Vergleich zu Djokovic. Und trotzdem bringt er halt Sachen mit. Das hat man zum Beispiel in dem Match gegen Medvedev gesehen, wo er besser als Medvedev im Medvedev-Sein war. Und ich meine, Medvedev hat es an die Weltranglistenspitze geschafft. Medvedev hat ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Also ich halte es immer noch für möglich, dass Rune eine sehr gute Karriere hinlegt. Ich weiß nur nicht, ob er zu den anderen beiden wird aufschließen können. Es war allerdings wirklich mal nach längerer Zeit wieder ziemlich beeindruckend. Aber ich bleibe skeptisch, weil wir es eben schon lange nicht mehr gesehen haben, dass er sowas durchziehen kann über mehrere Wochen oder Monate. Da stimme ich dir zu.
Danke. Olga Rune hat trotzdem hier richtig gut gespielt und er muss sich in keiner Weise rechtfertigen dafür, dass vielleicht seine Auslosung ein ganz kleines bisschen leichter war als für andere. Und du hast es gesagt, gerade dieses Match gegen Daniil Medvedev war meiner Meinung nach auch eine wirklich reife Leistung von ihm, weil Medvedev hatte bis zu dem Zeitpunkt wirklich gut gespielt. Hast du eigentlich so einen Jubel von Daniil Medvedev gegen Arthur Fies? Hast du den vorher schon mal von ihm gesehen, wie er da rumgesprungen ist?
Nee, er hat ihn wahrscheinlich selber auch noch nie gesehen.
Ja, hat er selber wahrscheinlich noch nicht. Er hat sogar Gilles Savara gelacht.
Also ich wollte uns mal ganz kurz durchgehen. Nochmal ganz kurz, weil ja. Jetzt habe ich es aufgemacht. Also er hat damals das Finale in Monte Carlo erreicht, dritte Runde in Madrid, Finale in Rom, Viertelfinale French Open, Viertelfinale Wimbledon. Das ist natürlich okay. Schon, das ist ein Top-5-Spieler, aber der natürlich da auch nicht die großen Matches gewonnen hat. Das muss man dann auch wieder sagen.
Ja. Wie gesagt, trotzdem die Leistung gegen Daniil Medvedev und vorher auch gegen Stefanos Tsitsipas, das waren zwei wirklich reife Leistungen. Vor allem gegen Tsitsipas hat er wenig Fehler gemacht und gegen Medvedev, du hast es gesagt, im Medvedev-Sein war er besser. Hat er nur Platz 1 belegt.
Ja, und trotzdem kann natürlich Medvedev auf das Turnier gucken und kann sagen, so ein bisschen bin ich dahin wieder zurückgekommen, wo ich mal gewesen bin. Ob das jetzt reicht, um zum Beispiel eine bessere Saison als Rune zu spielen, das ist am Ende die Frage. Aber ich glaube, beide gehen aus dem Turnier raus und können ziemlich zufrieden sein und haben trotzdem noch das bisschen zum Verbessern, was sie, glaube ich, beide haben wollen.
Insgesamt auch Tsitsipas in der oberen Hälfte wird sich auch denken, das war eine ordentliche Woche, vor allen Dingen mit dem Turnier vorher, was er gewonnen hat in Dubai. Der wird sich auch denken, das war für mich eine ordentliche Woche. Thiago Seibutsch-Wild und Matteo Berrettini besiegt, dann gegen Rune in zwei Sätzen verloren, aber der wähnt sich wahrscheinlich auch auf dem richtigen Weg.
Du, generell kann man natürlich sagen, das ist auch, wenn wir jetzt aufs Race schauen, extrem eng ist. Also Jannik Sinner liegt immer noch relativ klar im Race vorne. Ich glaube auch, dass der immer noch eine sehr gute Chance hat, das Jahr als Nummer 1 zu wenden, wenn das so weitergeht. Denn alles zwischen, sage ich mal, Zverev und Tsitsipas liegt ziemlich eng beieinander. Also Zverev hat jetzt 1565 Punkte, dann 35 Punkte dahinter, kommt Draper, Alcaraz ist auf 100 noch was Punkte dran, Auger Aliassime, Shelton, Dimonor, Rune, Djokovic, Paul, Shapovalov, Medvedev, Mahatch, bis runter zu Tsitsipas auf 16. Die sind alle innerhalb von 700, 800 Punkten im Moment im Race. Und keiner ragt so richtig heraus. Alle haben ein, zwei sehr gute Resultate gehabt. Und keiner ist wahrscheinlich total glücklich mit der Saison bisher, vielleicht bis auf Draper. Aber alle ja, haben etwas, auf das sie aufbauen können.
Das auf jeden Fall. Medvedev, wollte es gerade noch einmal sagen, dieses Match gegen Arthur Fies, dieser Tiebreak war hochklassig, das Match vorher war ein bisschen chaotisch, aber Medvedev, wie er diesen Tiebreak mit 9-7 gewinnt, vorher komplett ruhig geblieben ist, sich auch von Arthur Fies nicht hat anstecken lassen, der wieder das Publikum auf seine Seite bringen wollte und dann bei 9-7 ja, so ein bisschen den Thomas Müller-Jubel rausgeholt hat. Er ist ja großer Bayern-Fan, vielleicht hat er sich an Thomas Müller erinnert.
Oder hat natürlich Arthur Fies nachgemacht, halte ich auch für möglich.
Das könnte auch sein, ja.
Aber wer weiß es schon bei ihm. Ich weiß noch nicht, ob er es uns verraten würde, was er da gemacht hat. Aber ich bin mir sicher, dass es für ihn ein sehr wichtiger Sieg war. Denn er wird nach den letzten Wochen sehr angespannt gewesen sein. Und dass er das gezogen hat, fand ich jetzt auch eher überraschend. Ich hätte auch gedacht, dass das an Fies gehen würde. Und jetzt Miami liegt ihm wirklich nicht so gut. Er sagt das immer bei Indian Wells, das stimmt ja eigentlich nicht. Miami und dann alles, was im Sand kommt, liegt ihm nicht so gut. Aber er wird wahrscheinlich zumindest Richtung Wimbledon wieder schielen können, sagen können, naja, vielleicht bin ich noch nicht ganz dem Untergang geweiht.
Arthur Fies übrigens hat hier das Achtelfinale erreicht. Ein Viertelfinale erreicht hat, dort gegen Medvedev verloren, ist jetzt der viertjüngste Spieler aus Frankreich, der die Nummer 1 des Landes Frankreich geworden ist. Yannick Noah war jünger, als er Nummer 1 Frankreichs wurde, 18 Jahre, Richard Gasquet und Gaël Monfils waren auch jünger als Arthur Fils, der jetzt die französische, neue französische Nummer 1 ist und hier das Viertelfinale erreicht hat, nach Siegen unter anderem bei Marc Giron und Lorenzo Musetti und Gabriel Diallo in der zweiten Runde. Tellen Kriegsbauer, über den können wir auch sprechen. Der hat nämlich in der ersten Runde gegen Alexander Zverev gewonnen, beziehungsweise in seiner zweiten Runde. In der ersten Runde hat er gegen Miomir Kecmanovic gewonnen, hat gegen Alexander Zverev 4-6, 7-6, 7-6 gewonnen. Darüber lass uns jetzt mal gerade sprechen. Es war für mich eins der schlechtesten Spiele, was ich in den letzten 15 Monaten gesehen habe. Beide hatten riesige Probleme. Alexander Zverev mit den Bedingungen, mit allem drumherum, mit seinem Spiel etc., Tellen Kriegsbauer, mit der Tatsache, dass er vorher noch nie einen Top-5-Spieler besiegt hat, hat 5 Matchbälle gebraucht. Es war ein so fehlerhaftes Match und Kriegsbauer hat es am Ende gewonnen. Ihm wird es komplett egal sein, weil er hat am Ende das Viertelfinale erreicht, hat dort gegen Holger Rune nur knapp verloren. Aber was für ein schwaches Match.
Ich glaube fast, er hatte wahrscheinlich vorher nur einen Top-10-Spieler mit Medvedev besiegt, ne? Mhm. Ja, also wir haben ja schon öfter über Kriegsbauer gesprochen und er hatte dieses Match letztes Jahr bei den French Open gehabt, was er gegen Zverev hätte gewinnen müssen. Lag er 2 Breaks im 5. Satz vorne. Der Großteil der Top 50 bringt das Match wahrscheinlich nach Hause. Ihm gelingt es nicht und es ist halt eingebettet in sehr viele solcher Matches. Und das Match gegen Zverev war wahrscheinlich ein Spektakel, aber jetzt nicht ob der spielerischen Leistung.
Das war viel wie ein Verkehrsunfall, man kann nicht weggucken.
Ja, und ich meine, die Matchbälle, die Kriegsbauer weggegeben hat, die waren halt schon der Knaller, ne? Ja. Aber ernsthaft, wir haben es jetzt halt schon öfter gesehen. Es ist die Frage, ändert das jetzt für Kriegsbauer was? Ich weiß es nicht. Zverev, wir haben diese Phasen, wir reden seit 10 Jahren über ihn, wir erleben das immer wieder. Mehrere schwache Wochen hintereinander, dann zieht er wieder an, dann hat er wieder mehrere schwache Wochen, dann zieht er wieder an. Also das wiederholt sich ja als Rhythmus. Das glaube ich, ist eine relativ normale Phase jetzt für ihn. Und für Kriegsbauer ist es wahrscheinlich eins der Karriere-Highlights, auf das er dann auch irgendwann zurückgucken wird. Ich weiß nicht, wie weit es für ihn nach oben gehen kann. Dafür ist der Return wahrscheinlich zu schwach. Aber er kann vermutlich schon irgendwo zwischen 15 und 25 sich ein bisschen länger halten. Aber es war jetzt nicht das Niveau von zwei Spielern, die in der Theorie Top-10-Potenzial haben und der eine auch schon lange in den Top-10 steht.
Die Leute beschweren sich ja immer, dass wir zu wenig Gossip mit reinbringen. Tellen Kriegsbauer datet offensichtlich Anastasia Potapova.
Ja, die war ja verheiratet mit
Alexander Schewtschenko.
Ja.
Er ist letztes Jahr geschieden worden.
So. Die waren aber auch nur ein Jahr zusammen, ne?
Ja.
Ich glaube, es war so eine Las Vegas-Hochzeit.
Auf jeden Fall, Tellen Kriegsbauer saß bei Anastasia Potapovas Matches auf der Tribüne, sie bei seinen Matches. Und ja, damit haben wir unseren Gossip-Teil jetzt hier auch wieder abgehakt. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Du hast gerade gesagt, eine relativ normale Phase von Alexander Zverev, der zwischendurch mehrere schwierige Wochen dann auch hat. Er hat selber darüber gesprochen, er spielt momentan schrecklich, sein Aufschlag funktioniert nicht, das haben wir jetzt auch gesehen in den letzten Wochen, der funktioniert tatsächlich nicht, vor allen Dingen, weil er in seinen letzten 2 konstanten Jahren einen Aufschlag von immer nahezu 70% oder drüber gespielt hat. Ich glaube, und darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, ich glaube, ihm fällt dieser Turnierkalender, den er sich da zusammengebastelt hat, komplett auf die Füße. Und diese Geschichte, dass er sagt, ja, ich habe einen neuen Schläger und ich wollte mal auf dem Sandplatz testen. Er hat den kompletten Reality-Check gehabt mit seiner Südamerika-Mittelamerika-Tour. Indian Wells ist nie ein starkes Turnier von ihm. Das ist traditionell so. Letztes Jahr Viertelfinale, das war schon sein bestes Ergebnis. Jetzt ist es Miami und er macht ja auch im Frühling durchaus weiter, immer weiter. Ich hätte ihm 2-3 Wochen Pause gewünscht, aber das macht er nicht. Dafür ist er dann auch nicht der Typ. Er hat ja selber gesagt, nach Niederlagen geht er sofort wieder auf den Platz und versucht dann weiter zu trainieren. Manchmal braucht man vielleicht auch mal einen Schritt zurück. Madison Keys kann ihm da vielleicht 1 oder 2 Tipps geben.
Ich weiß nicht, ob er so offen ist für Tipps.
Nee, glaube ich auch nicht.
Also wenn sie nicht aus dem eigenen Familienbereich kommen. Nee. Ja, ich meine,
die Geschichte, glaube ich.
Die Geschichte über allem Schiff ist natürlich die Frage nach der Nummer 1. Die ist weitestgehend beantwortet. Also da müsste er jetzt schon fast alles gewinnen. Da müsste er wahrscheinlich 2 der 3 Tausender gewinnen, die jetzt anstehen und München noch holen. Das wird höchst wahrscheinlich nicht passieren. Vor allem, weil Sinner dann ja ab Rom kaum was zu verteidigen hat. Oder, also er hat Rom damals nicht gespielt, er hat ein schlechteres Resultat beim French Open gehabt als Zverev, in Wimbledon quasi gleich auf gewesen. Und dann kommt die stärkste Phase der Saison für Sinner. Also das wird vermutlich nichts werden. Die Frage ist jetzt eben, wie platziert er sich generell für die Saison? Ich habe gerade schon gesagt, wie es aussieht im Race. Da hat er jetzt seit den Australian Open nicht mehr viel dazu gewonnen. Er scheint halt auch noch so ein bisschen in einer Nachdenkphase nach dem klar verlorenen Australian Open Finale zu stecken, weil das wahrscheinlich ja so das Maximum war, was im Moment möglich ist, dieser Lauf, und dass er das dann so klar verloren hat. Und ja, es ist wahrscheinlich im Moment so ein bisschen die Kuhwade. Ist Frage, wo geht's hin für ihn? Keine Ahnung. Er weiß es wahrscheinlich selber auch nicht. Aber er wird gucken, dass er wieder in Form kommt für die French Open, denn da hat er einen einigermaßen realistischen Chancen, nochmal einen Titel zu gewinnen. Oder erstmals vielmehr.
Ja. Wo wir gerade bei Spielern sind, die in der Nachdenkphase sind. Novak Djokovic ist vielleicht auch in der Nachdenkphase. Der hat sein erstes Match gegen Botik van der Sandschulp verloren mit 2-6, 6-3 und 1-6. Und auch das war kein wirklich gutes Match. Für van der Sandschulp war es nach Carlos Alcaraz bei den US Open letztes Jahr der zweite große Spieler, den er aus dem Weg geräumt hat. Er hat danach gegen Francisco Cerúndolo verloren, was durchaus auch kein gutes Matchup für ihn ist. Aber Novak Djokovic, ich habe es letztes Mal schon gesagt und ich glaube, dass dieses Jahr sein letztes Jahr sein wird. Er weiß es wahrscheinlich selber noch nicht so genau, ob es dann sein letztes Jahr sein wird. Aber die Leistungen lassen im Moment nicht wirklich viel Positives zu.
Gerade geguckt, wenn du geredet hast, wann glaubst du, hat er das letzte Mal in Indian Wells oder Miami gewonnen?
2019?
16.
16.
Hat seitdem auch nie wieder nur das Viertelfinale in einem der beiden Turniere erreicht. Ich würde also auch in Miami jetzt nichts erwarten. Es ist ehrlicherweise natürlich der Teil der Saison, der ihm komplett egal ist. Dann ist allerdings überraschend, dass Andy Murray dabei ist. Aber ich glaube nicht, dass er sich motivieren kann. Also das ist der eine Faktor. Der andere ist, wir wissen jetzt bei ihm, wie wir es irgendwann auch bei Nadal und Federer wussten, er kann das nicht mehr Woche für Woche bringen. Auf der anderen Seite hat er Alcaraz in einem Grand Slam Viertelfinale vor ein paar Wochen geschlagen. Also es ist noch in ihm drin, dass er der zweitbeste Spieler auf der Tour sein kann. Sinner ist vermutlich im Moment außer Reichweite. Aber es scheint mir nicht mehr so, dass er das im Touralltag wirklich bringen kann. Und die Frage ist, ob er es bringen will.
Ja, das ist ja die Frage. Du hast es selber gerade gesagt. Warum ist Andy Murray dann dabei? Weil Djokovic, wenn du sagst, oder natürlich, er hat in den letzten Jahren wenig Wert auf Indian Wells und Miami gelegt und hat sich dann eher auf die großen europäischen Sandplatz-Events konzentriert. Aber warum nimmt er dann Andy Murray mit und wieso fährt er überhaupt hin? Das ist ja dann auch die Frage.
Ich glaube, er macht's, weil er weiß, dass er an Sinner nur noch mal rankommt, wenn er konstant spielt und konstant auf der Tour überzeugt. Aber in sich wird er wahrscheinlich auch wissen, dass das nicht mehr möglich ist. Also muss er darauf setzen, auf so Geschichten wie bei den Australian Open, dass er halt mal einen raushaut und dass er dann nicht verletzt ist und die Auslosung einigermaßen offen ist. Also er braucht die drei Faktoren. Und er verredet sich vermutlich noch ein, dass er das jetzt irgendwie, indem er regelmäßig spielt, hinbekommt. Aber ich würde jetzt in Miami nicht viel erwarten. Ich würde bis Rom wahrscheinlich nicht viel erwarten.
Müssen wir noch einmal gerade über zwei Spieler sprechen, die in diesem Jahr ein bisschen schwierigen Anlauf jetzt hatten. Tommy Paul und Taylor Fritz. Taylor Fritz hier im Achtelfinale ausgeschieden gegen Jack Draper, 5-7, 4-6, hat vorher auch gegen Alejandro Tabilo große Probleme gehabt. Und auch Tommy Paul im Achtelfinale ausgeschieden gegen Daniil Medvedev mit 4-6, 0-6. Beide sind noch nicht so richtig in die Spur gekommen, hat man das Gefühl.
Ja, Tommy Paul wahrscheinlich eher innerhalb der Erwartung. Ich gucke kurz, Nummer 10 im Race, 850 Punkte. Taylor Fritz allerdings nur die Nummer 22, 595 Punkte. Das ist enttäuschend, weil er halt auch die Auslosung oder das Gesetztsein nicht ausnutzen konnte. Und er hatte eine Verletzungsphase, okay, kann passieren. Das war der Februar. Darum hat er dann ja auch, meine ich, aus Acapulco rausgezogen. Trotzdem, für ihn war das jetzt die große Möglichkeit, so die ersten 3 bis 4 Monate der Saison einfach, um die Setzung auszunutzen und dann halt, ja, jetzt halt auf Nummer 4 im Race zu stehen, die Resultate zu haben, die Jack Draper hatte, dass er eben da oben steht, dass er Indian Wells gewonnen hat. Und das muss man sagen, da da fehlt im Moment einiges. Und ich denke, die Chancen sind hoch, dass er das nochmal findet. Aber er müsste es wahrscheinlich recht bald finden.
Haben wir noch einen Spieler, den wir vergessen haben? Über Josuke Watanuki hätte ich noch gesprochen. Der hat hier ein sehr lustiges Turnier gespielt. Vor allen Dingen sein Match gegen Francis Tiafoe, wo er Francis Tiafoe, dessen zweite Aufschläge, in einer Tour um die Ohren gehauen hat. Ein sehr, sehr lustiger Typ, ein sehr positiver, offener Typ. Und da bin ich gespannt, ob der den Weg nach oben finden wird.
Ja, und jetzt mit Wayne Ferreira unterwegs.
Ja.
Der früher der Coach von Tiafoe und von Draper. Ja. Draper hat ihn dann ja vor die Tür gesetzt, weil er, glaube ich, nicht so spielen wollte, wie ihm das Ferreira gesagt hat. Also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, wo wir ihn mittlerweile im Race haben, weil der, was ist in der Weltrangliste, 400?
Ja, der war lange verletzt, glaube ich, letztes Jahr dann auch.
Ja, und auf jeden Fall spektakulärer Spieler, unterhaltsamer Spieler. Ich meine, wir haben solche Spielertypen in Form von Sebastian Baez und Schwarzmann schon extrem hoch in der Weltrangliste gehen sehen. Das weiß ich nicht, ob das hier der Fall sein wird, aber eben das Coole am Tennis ist ja, dass wir so unterschiedliche Körpertypen haben, die es schaffen, wirklich Weltklasseleistung abzurufen. Und gerade die etwas kleineren Spieler sind ja dann auch die durchaus Unterstützung bekommen und die sich was anderes auch einfallen lassen müssen, als das manchmal etwas monotone Spitzentennis bei den Herren oben.
Ja, und Watanuki schafft das mit einem exzellenten Return. Diego Schwarzmann hat daraus auch eine große Karriere gemacht mit seinem Return. Also von daher, das war eine sehr, sehr coole Erscheinung und eine sehr coole Geschichte. Jetzt geht's ab morgen, also Montag nehmen wir auf, ab morgen geht es schon in Miami los mit der ersten Runde der Frauen, ab Mittwoch dann mit dem Männerturnier und dann werden wir nach dem Turnier in Miami natürlich wieder einen Podcast haben. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und Thread. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchte ich auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal macht ihr das gerne. Und die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.